Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das alles andere als nice to have.
Wenn man auch weiß, was so eine Transformation dann gerne mal kostet.
Die eigentlich entscheidende KPI in einer digitalen Transformation. Wir nennen das Tech Adoption. Gleichzeitig schaust du auf die Erfolgsbilanz und die ist dann eher ernüchternd. Circa 30%, die tatsächlich den Business Case treffen. Bei einer schlechten Transformation bleibt dieser Productivity Drop länger bestehen. Das kostet dann richtig. Wusstest du zum Beispiel, dass ein Helpdesk-Ticket 160 Euro kostet? Ein Ticket? Das Ganze passiert wirklich noch nach dem Prinzip Hoffnung, aber wie dein Podcast sagt, Hoffnung ist da keine Strategie.
Du tailorst wirklich dein Produkt und deine Lösung auf die ganz konkreten Bedürfnisse der Kunden. Mhm. Und ich glaube, das macht am Ende des Tages dann wirklich den Unterschied. Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderbutt und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür habe ich heute, ich freue mich wirklich sehr, ich fühle mich gerade so ein bisschen zurück in die Zukunft, wenn ich das sagen darf. Ich habe quasi einen ganz alten, sogar Bürokollegen von mir, Co-Founder und CEO von Cosin, Arne Kötting heute zu Gast.
Hallo Christian, Arne. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Ja, und es ist wirklich wie früher, weil früher saßst du auch immer mit den Kopfhörern gegenüber, mit den Bose-Kopfhörern, weil du nicht ertragen hast, wenn ich immer telefoniert habe.
Und das kam relativ häufig vor, ja.
Genau, ja, das war sehr schlimm bei mir, ja. Und es ist aber tatsächlich auch schon, wenn wir denken, so nachdenken, 15 Jahre, 16 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Genau.
Haben wir mal die Beratungsbank zusammengedrückt.
Ganz genau, genau so war es, ja. Von der Pike aufgelernt.
Absolut, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind darüber immer noch freundschaftlich verbunden, aber auch, ne, du hast auch eine große unternehmerische Reise dann irgendwann mal gestartet an der Stelle. Bist seit 20 Jahren, ich sag jetzt mal, im Change-Kommunikationsumfeld weitestgehend unterwegs. Da haben wir auch viele Schlachten geschlagen, auch in der Vergangenheit.
Richtig.
Bist dann mal auf Konzernseite gewechselt.
Mhm.
Ne, also weil du gesagt hast, no, ich will mal Beratung ist schön, aber ich gucke es mir auch mal da an, wie das bei den Kunden ist. Bist dann auf die Beratungsseite, aber dann in die Selbstständigkeit gegangen an der Stelle und hast Cosin gegründet mit der Mission, Tech-Transformationen ja so zu landen, dass sie nicht nur technisch funktionieren, und wir wissen auch, da ist manchmal schwierig, sondern dass es die Menschen auch mal wirklich mitnimmt, also wirklich einen klaren Fokus dann auch fürs Change-Thema nochmal gemacht, aber da reden wir gleich auch nochmal drüber. Und bist quasi selbst ja auch in einer eigenen Transformation. Wir haben ja auch das Thema von der Beratung hin zum digitalen Produkt. Das Gleiche machst du quasi auch durch. Wie kriege ich quasi ein Beratungsprodukt mit Wirtschaft schon irgendwie Tage in ein digitales Produkt gegossen, um Menschen im Unternehmen zu befähigen, dieses auch selbst zu tun. Dafür hast du das Thema, ich glaube vor einer Woche, zwei, Change Playbook nennt sich das Ganze, gelauncht. Gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Mhm. Und du hast auch noch einen eigenen Podcast natürlich, weil der gehört heute dazu.
Natürlich, inspiriert durch dich.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. A Change in Conversation, also auf jeden Fall einschalten, die School of Stakeholder Engagement für IT-Leader. Also von daher, aber das ist heute nicht nur für IT-Leader, denn auch das Top-Management weiß, wenn es S/4HANA einführt oder irgendwie Salesforce oder was auch immer für ein CRM oder große IT-Transformationen, dann ist das nicht einfach. Und das muss bewerkstelligt werden. Aber fangen wir nochmal an, Arne. Du hast, ne, also du hast viele Stationen, viele Beratungen auch gemacht. Klassisch nah am Kunden. Ja. Super menschlich, wenn ich das immer sagen darf. Mhm. Das war immer, glaube ich, auch definitiv dein Asset vor meinem. Du konntest immer noch ein bisschen besser mit den Kunden an der Stelle. Und aber wann hat sich bei dir auch das Gefühl eingeschlichen, na, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so das Geschäftsmodell der Zeit? Also ich glaube, das wird es immer geben, aber wann hast du selber für dich gemerkt, irgendwie, da muss was anders werden?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, das waren irgendwie so zwei Sachen. Also auf der einen Seite die Beobachtung der nackten Zahlen und Daten und Fakten und auf der anderen Seite sozusagen meine eigenen persönlichen Erfahrungen, die ich im Markt sammeln durfte. Also wenn ich mal im ersten anfange, ist es ja doch ein interessantes Phänomen. Du hast, wenn du dir die sozusagen die Agenda anguckst in Unternehmen, im Mittelstand, aber auch in größeren Unternehmen, Digitaltransformationen sind immer ganz oben auf der Agenda. Und das wird natürlich in Zeiten von AI nicht weniger. Also Themen wie Cybersecurity, AI, aber auch die typischen Software-Implementierungen, die du gerade genannt hast. Gleichzeitig schaust du auf die Erfolgsbilanz und die ist dann eher ernüchternd. Also du siehst, und da variieren die Zahlen so ein bisschen voneinander, Aber in etwa dürfte sich das bei circa 30% der Projekte einfädeln, die tatsächlich den Business Case treffen. Mhm. Und das ist ja schon ein sehr interessantes Phänomen. Und ich glaube, das liegt daran, dass häufig diese digitalen Transformationen rein aus einer technischen Warte betrachtet werden. Also es werden an Funktionalitäten geschraubt, es wird an Features geschraubt. Aber die Frage, wie landet diese Technologie eigentlich beim Anwender? Wie stellen wir eigentlich sicher, dass wir Akzeptanz für diese neuen Technologien sicherstellen? Mhm. Und wie stellen wir auch vor allen Dingen sicher, dass das Tool, dass die Technologie über dem Go-Live hinaus nachhaltig und compliant auch genutzt wird? Mhm. Und das ist ein anderes Kapitel. Und für mich ist das die eigentlich entscheidende KPI in einer digitalen Transformation. Mhm. Nämlich die, wir nennen das Tech Adoption. Also wie, dass wir sicherstellen, dass das Tool nachhaltig compliant genutzt wird.
Und nicht wieder drei Prozesse drumherum und mit E-Mail, Excel und PowerPoint dran vorbei, ne?
Das ist damit triffst du exakt den Nagel auf den Punkt. Man könnte ja jetzt sagen, das ist so ein bisschen so nice to have. Mhm. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das alles andere als nice to have.
Wenn man auch weiß, was so eine Transformation dann gerne mal kostet, ne?
Wenn man sich überlegt, was so eine Transformation kostet, aber es ist noch darüber hinausgehend. Mhm. Also, weil schlechte Adoption, wir nennen es, ich benutze jetzt mal den englischen Begriff Tech Adoption, das geht richtig in die Kohle. Also, wir wissen sowieso, dass bei einem Go-Live typischerweise von Technologien die Produktivität immer so ein bisschen droppt. Mhm. Das ist normal, das ist auch eingepreist. Die Frage ist nur, wie schnell zieht es dann wieder an. Mhm. Und bei einer schlechten Transformation bleibt dieser Productivity-Drop länger bestehen. Das kostet dann richtig. Man geht davon aus, dass zwischen 10-15% Productivity-Drop in der Firma entstehen. Das ist massiv, wenn du dir das überlegst.
Und eigentlich würde ich mir, wenn ich ja sage, jetzt führe mal ein neues Tool ein, würde ich mir eigentlich wünschen, der sogar besser wird nach vorne.
Ganz genau, ganz genau. Das ist realistischerweise kurzfristig dann meist nie der Fall. Das ist auch eine der kommunikativen Herausforderungen, die man bewerkstelligen muss. Mhm. Stichpunkt Erwartungsmanagement. Mhm. Die zweite Kosten sind, du hast wahnsinnige Kosten für nicht genutzte Lizenzen, das geht richtig ins Geld. Du hast Kosten für, sagen wir mal, Helpdesk-Tickets. Wusstest du zum Beispiel, dass ein Helpdesk-Ticket 160 Euro kostet, ein Ticket? Und da kannst du dir vorstellen, wenn diese Adoption schlecht ist und wenn die Leute eigentlich nicht wirklich wissen, was zu tun ist, dann geht's richtig in die Kohle. Und dann guckst du drauf und du merkst häufig, der Change, wie er typischerweise gemacht wird, scheint dann offensichtlich auch ein bisschen am Ziel vorbeizugehen. Sonst wären wir erfolgreicher.
Genau, sonst würde es ja funktionieren.
Sonst würde es funktionieren. Ja. Und ich weiß nicht, ob du, teilst du wahrscheinlich noch meine Einschätzung von früher. Das ist häufig, was ich sehe, ist man in so einem Change-Maßnahmen-Feuerwerk. Es wird eine wahnsinnige Aktivität erzeugt. Es wird hier nochmal ein Workshop gemacht, da nochmal eine Newsletter, da nochmal eine Aktivität XYZ. Mhm. Die Frage, ist es wirklich zielführend? Führend hilft uns das wirklich sozusagen das letztlich das Ziel zu erreichen, höchstmögliche Tech Adoption zu erreichen. Das ist immer so eine Nebenfrage. So.
Und das misst auch keiner, oder?
Und das misst auch wirklich keiner. So wirklich. Das ist ein sehr, sagen wir mal, sehr Bauchgefühl getrieben und auch sehr anekdotal getrieben. Und sagen wir mal so, diese Kombination, zurückzukommen auf deine Frage, diese Kombination aus sozusagen die schlechte Performance von Digitalisierungsprogrammen plus dem eigenen Erlebnis, wie, sagen wir mal, wenig zielgerichtet und wie Maßnahmen gesteuert sozusagen aktuell an, läuft, war für mich so der Impuls. Das müssen wir irgendwie anders machen.
Okay, und dann aber auch der Antrieb zu sagen, dann richtet es jetzt auch nicht nur der Berater, weil ich sag mal, haben wir irgendwie unser Handwerk ja auch gelernt, mit Dramaturgie bauen und inhaltliche Grundlagen. Und ich glaube, wenn man es richtig gut macht, kann das auch natürlich noch händisch beraterisch funktionieren. Aber das wird dann häufig, wenn das Ding schon so viel kostet, dann spart man da. Oder? Also ich glaube, ist schon so ein Thema. Oder man denkt, können wir ja selber. Aber können wir halt häufig nicht selber, weil es natürlich schon auch eine Sondersituation ist. Ne? Und da willst du jetzt ja auch quasi, oder gehst du quasi auch den Weg der, wie wir es bei Strategy Frame ja auch machen, den Weg der Befähigung des Teams, also ihnen quasi das mit an die Hand zu geben, was vielleicht ja auch in der Vergangenheit dein Playbook war. Mhm. Oder beschreib einfach mal, was können wir uns unter Change Playbook vorstellen? Ist das ein Buch? Was ist das konkret?
Möchte ich gleich gerne kurz darauf zurückkommen, aber ich glaube, ich würde im Vorfeld noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum wir überhaupt auch an diese
Befähigungselement, ja, genau. Lass mal bei der Befähigung
in dem Punkt bauen wir das als das stärkere Modell ansehen als die sozusagen das Mieten von externer Expertise. Mhm. Ich glaube insbesondere, wenn es um das Thema Stakeholder Engagement geht, also wie nimmst du die unterschiedlichen Akteure in einem Unternehmen mit rund um diesen Wandel? Wie stellst du sicher, dass du Akzeptanz organisiert bekommst, etc.? Das ist ein unglaublich, sagen wir mal, ein Bereich, da braucht es Fingerspitzengefühl. Du brauchst wirklich sozusagen das Wissen vom Unternehmen, innerhalb des Unternehmens. Mhm. Denn das Interessante ist, wenn neue Technologie eingeführt wird, dann könnte man jetzt meinen, okay, ist ja jetzt nicht so ein großes Ding. Die Leute sollen jetzt nicht mehr Tool A nutzen, sondern Tool B. Mhm. Aber ich habe in 20 Jahren Change-Erfahrung selten ein Thema erlebt, was so emotional wird. Und das ist super spannend, denn du berührst mit einer neuen Technologie, du veränderst Arbeitsweisen, du veränderst Routinen und kein Mensch mag das. Gleichzeitig gehst du aber auch, veränderst du, sagen wir mal, Powerstrukturen, Machtstrukturen innerhalb einer Organisation. Du veränderst den Status von Individuen, den Status von einzelnen Fachabteilungen. Das heißt, es wird sehr, sehr persönlich. Mhm. Und die Kombination aus diesem hochkomplexen, sagen wir mal, Stakeholder-Gemengelage plus dieser hohen Emotionalität führt dazu, dass ich glaube, dass dieses Stakeholder-Thema ein Thema ist, was schwer outzusourcen ist. Weil dann hast du sonst diese Situation, die man immer wieder beobachtet, die externen Berater kommen rein, nutzen Framework X und Message Set Y und das führt einfach nur, das führt sozusagen zu oder triggert zur Abwehrreaktion innerhalb.
Weil es aufgesetzt, nicht authentisch
weil es,
wirkt. Ne?
Weil es aufgesetzt wird, es passt nicht zur Kultur, es passt nicht zur Sprache, es passt nicht zum Kontext des Unternehmens. Da werden dann Begrifflichkeiten genutzt, die, also ich habe tatsächlich, Christian, schon Programme sozusagen um die Ohren fliegen sehen, weil ein alter Begriff benutzt wurde, der schon mal vor 5 Jahren benutzt wurde und der fürchterlich in die Hose ging. Also so, und ich glaube, deswegen bin ich eher ein Freund davon, dass gerade das Stakeholder-Thema intern gemacht wird. Mhm. Gleichzeitig, und da kommen wir eher so zu diesem prozessualen Thema, was wir, glaube ich, auch dabei teilen. Ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass Wissen, Kompetenz, dass man den Anspruch haben müsste, dass der Kunde nach einem solchen Projekt sagen wir mal, kompetenter ist und dass das Wissen in der Organisation bleibt. Ich halte es immer für ein Riesenproblem, wenn sozusagen das Wissen dann aus der Tür rausgeht mit den Beratern. Und das Dritte, glaube ich auch, warum Befähigung letztlich auch effizienter und wirksamer ist, denn ich glaube, es ist unfassbar viel bei so einem, sagen wir mal jetzt, einem typischen Handholding-Beratungsansatz, es sind unglaublich viele Ineffizienzen da drin. Also wenn ich mir überlege, und das ist bei euch ja auch, nehme ich an, wie viel Geld, wie viel Ressourcen aufgewandt werden, um letztlich den Berater sozusagen erstmal auf Speed zu bringen, um dem Berater erstmal das an die Hand zu geben, was er wissen muss, um einigermaßen handeln zu können. Und ich glaube, dieser Prozess ist unglaublich ineffizient und den kann man schlanker machen. So, ja, das ist erstmal sozusagen die Grundidee, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen mehr weg von einem, sagen wir mal, klassischen Beratungsmodell und hin zu einem Befähigungs.
Wir haben das Wissen und die Tools und die Frameworks und dann kommen wir schön, dann machen wir das für euch und ihr zahlt uns quasi auf Zeit, um das zu bekommen. Also wirklich das Enabling der Organisation, der Menschen, um es selber zu tun, weil es auch eine höhere Authentizität hat und auch höhere Akzeptanz und auch langfristiger verankert wird. Jetzt ist ja die Frage, wie macht man das? Dann macht man es ja auch dann im Zweifel mit Technologie und Software, also sozusagen Software Adaption hast du es ja genannt oder Tech Adaption, quasi mit Software bekämpfen.
Ja.
Haben wir da nicht schon gleich die nächste Welle? Also ich höre das dann häufig, oh Gott, dann kriegen wir eine IT-Einführung, dann haben wir schon ein IT-Thema direkt wieder und du bringst es quasi noch mit on top.
Ja, das ist ein guter Punkt und den hört man natürlich auch, den hören wir auch immer häufig, denn letzten Endes geht es dem Kunden natürlich um die Lösung eines Problems. Und dem Kunden geht es jetzt nicht um ein Tool und wir sagen auch dazu, dass das letztlich auch kein, sagen wir mal, wir sagen jetzt eher, es ist ein Software-Augmented Consulting. Also wir würden jetzt auch nie sagen, dass diese, sagen wir mal, Transformationsprojekte komplett in so einem Art Self-Service-Ansatz gelöst werden sollten. Sondern was wir mit dem Change Playbook im Grunde genommen vorhatten, war, okay, wie können wir es eigentlich, wie können wir ein Framework bauen, ein Tool bauen, was es im Grunde genommen Fachabteilungen selber ermöglicht, also Nicht-Kommunikatoren, Nicht-Change-Experten, ermöglicht, diesen das Thema, sagen wir mal, Stakeholder-Engagement selbstbewusst und eigenverantwortlich weitestgehend selber zu steuern. Dafür haben wir uns im Grunde genommen erstmal die Gedanken gemacht, okay, wo sind eigentlich wirklich die Ineffizienzen von dem klassischen Modell? Und da kann man sagen, wir haben mal im Grunde genommen so drei neuralgische Punkte mal definiert für uns, wo eigentlich der klassische Prozess irrsinnig ineffizient läuft und dadurch auch weniger wirkungsvoll. Das erste ist, sagen wir, die Erstellung der eigentlichen Strategie. Dieser Prozess ist ja häufig, wenn sozusagen Externe reinkommen, das kann ja eine never-ending Story werden. Und dann gibt es...
kann man gut abreden. Ne?
Und da kann man gut abreden, ganz genau, weil natürlich sozusagen es gibt keinerlei Incentive für die Beratung dabei, den Prozess kürzer und schlanker zu machen. Das ist nicht das Geschäftsmodell. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl sozusagen, dass die Berater sozusagen die Organisation hijacken, indem sie ein Meeting nach dem anderen reinstellen und letztlich ist irgendwie, du hast das Gefühl, wir quatschen hier, aber es kommt irgendwie nichts richtig bei rum. So, und wir haben im Grunde genommen uns überlegt, okay, letztlich ist es ein Protokoll, was da stattfindet. Letztlich machen wir in allen, egal welche Transformation, Tech-Transformation wir begleitet haben, ob es eine große SAP-Implementierung war, bis hin zu kleineren, keine Ahnung, ServiceNow-Rollout oder Cybersecurity-Themen. Es braucht immer ein gewisses Protokoll an Fragen, die du stellen musst zur richtigen Zeit. Und das haben wir im Grunde genommen sozusagen in ein Tool reingegossen. Und du musst dir vorstellen, das ist wie so ein modularer Schritt-für-Schritt-Approach, wo im Grunde genommen ein Nicht-Experte geführt durch das Tool in der Lage ist, sich die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Es gibt dann immer wieder an neuralgischen Punkten Workshops, wo wir sozusagen immer wieder, sagen wir mal, Widersprüche aufdecken, wo wir kommunikative Risiken besprechen, wo wir die Marschroute gemeinsam mit dem Kunden definieren. Aber anstatt dann 20 Meetings hast du 5 Meetings eineinhalb Stunden. Also das heißt, das Ganze zu Zeitraffern und effizienter zu machen. Die zweite große Ineffizienz, und das wirst du auch noch kennen, ist, gerade in diesen Technologieprojekten ist es häufig so, dass du es dann mit globalen Rollouts zu tun hast. Das heißt, wir arbeiten jetzt gerade mit einem Kunden zusammen, der geht in 80 Ländern und 10 Production Sites live. So, und der Killer für so ein Projekt ist, wenn du im Headquarter sozusagen so ein großes Gefälle hast zwischen sozusagen Support. Im Headquarter ist alles ganz toll, aber dann kommst du nach Mumbai oder nach Madrid oder nach Mailand und da ist das Verständnis ein komplett anderes. Die Akzeptanz ist ein komplett anderes. Das ist deswegen auch so problematisch, weil du weißt ja, wie das ist. Es ist eine E-Mail, die dann zack sofort hoch eskaliert an den CEO und dann ist die Hütte am Brennen. Meistens dann, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst. Und die klassische Art und Weise, wie sowas typischerweise sozusagen kaskadiert, würden wir ja dazu sagen, also einfach in die Ländergesellschaft reingetragen wird, ist super ineffizient. Man macht irgendwie einmal ein Onboarding mit den lokalen Multipliern, das können lokale Kommunikatoren sein, das können lokale Projektmitglieder sein. Und dann sendet man einmal ein Toolkit rüber und dann erwartet man und glaubt, dass die Leute sozusagen für das nächste halbe Jahr genau wissen, was sie wann zu machen haben. Aber die Realität ist, dass es natürlich nicht on time, on brand, on message ist. Also das ist die große zweite Ineffizienz. Wie kann man diesen Prozess sozusagen Software-Augmented ein bisschen besser machen. Und das Dritte ist, du hast es vormals schon angesprochen, das Thema Messen. Es ist wirklich, ich glaube wirklich, dass wir im Change- oder Kommunikationsbereich so wenig datengetrieben sind, wie sonst keine Fachabteilung in einer Organisation. Das Ganze passiert wirklich noch nach dem Prinzip Hoffnung. Aber, wie dein Podcast sagt, Hoffnung ist da keine Strategie. Ich glaube, und das kommt mir immer wieder vor, ich frage dann Kunden, ja, wie wird sozusagen, kommt das jetzt an? Wie ist die Akzeptanz vor Ort? Und dann hörst du wirklich so, ja, ich würde sagen, doch. Ganz gut.
Ich glaube ganz gut.
Ich glaube ganz gut. So. Mhm. Ja, okay. Und das ist natürlich im Verhältnis zu der Höhe des Investments, was getätigt wird, zu dem Risiko, was entstehen kann, das Rückschlagpotenzial, was entstehen kann, ist das natürlich keine richtig professionelle Herangehensweise. Mhm. Und und deswegen haben wir versucht, sozusagen ein modulares Tool aufzubauen, was es der Fachabteilung ermöglicht, in einem wirklich ganz einfachen Schritt für Schritt Vorgehen die Strategie nicht nur selber zu entwickeln, die alle Materialien, die notwendig sind für den Rollout selber und viel einfacher zu erstellen. Da arbeiten wir mit Templates, Tools und so, um die Zeit sehr viel schneller zu machen. Mhm. Und vor allen Dingen die Kaskade haben wir einen Mechanismus erarbeitet, was das nicht nur den Rollout viel einfacher macht, sondern auch das Messen. Also wir haben ein Dashboard da drin, wo wir live sehen können, wie verändert sich eigentlich die Akzeptanz zu unserem Projekt in real time, sodass es für mich keine blöde Überraschung ist am Go-Live, dass es irgendwie eine E-Mail hochpoppt und sondern ich sehe im Grunde genommen, in Indien im Fachbereich Finance bei den Senior Leadern könnten wir in ein Problem reinlaufen, da können wir aber dann gegenwirken. Also das ist so die große Idee.
Genau. Okay, also ich sag mal so ein bisschen das, was wir auch hatten, in Anführungszeichen Workflow Learning.
Ja.
Also sozusagen Schritt für Schritt Performance Support entlang des Prozesses, um das Problem zu lösen. Leitfragen getrieben mit Templates, alles, was es braucht.
Genau.
Also das als Core, sozusagen auch das Wissen, das vorher vielleicht bei dir im Kopf oder bei den Kollegen war, erstmal wirklich handhabbar für einen Dritten zu
ganz
machen.
Genau.
Ne?
Ganz genau.
Erster Schritt und zweitens sozusagen noch die Messfunktionalität an der Stelle, das zu tun. Jetzt, und bevor wir dahin gehen, wohin glaubst du, kann man das noch ausbauen? Aber für dich ist ja auch eine Transformation, das zu tun, ne? Also wie lange, viele fragen mich ja auch, wie sind wir jetzt da hingekommen, ne? Strategy Frame AI, war eine Reise, die hast du auch ein bisschen mitbekommen, ne? Also haben wir jetzt auch nicht von heute auf morgen gebaut an der Stelle. Und AI ist ja dann auch nur ein nächster Evolutionsschritt gewesen bei uns. Aber dann zu sagen, okay, von der Entscheidung, ich tue das jetzt, ich entscheide mich jetzt auch, und du warst vorher auch in tausendmal mehr Projekten unterwegs, die nichts mit Tech zu tun hatten. Also ich erinnere mich an unser letztes Projekt, das war dann auch wirklich S/4HANA-Transformation, Global BPM, Security. Also von daher, da hast dich vielleicht nochmal inspirieren lassen und gesagt, warum ist das jetzt vielleicht, und ich sage auch immer, sucht euch den einen Use Case, ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, aber sucht euch diese eine Disziplin aus, das eine Thema, die eine Kundengruppe, um es ganz spezifisch zu tailern. Wie bist du da hingekommen? Weil man muss ja Nein sagen, was du dann jetzt morgen nicht mehr als Auftrag annimmst. Und das ist schwer. Also ich sag's mal aus meiner Erfahrung. Und die nimmt man vielleicht am Anfang auch noch alle mit. Aber,
total.
Ne, aber irgendwann, weil irgendwann bist du halt der Tech-Change-Leader für dieses Thema. Und dann, ich glaube, damit geht's los. Erstmal zu sagen, für wen und was mache
ganz genau.
Ich
das? Ja, das war auf jeden Fall eine Reise. Und ich und sicherlich habe ich mich viel von dir, deiner Route und deinem Weg da auch inspirieren lassen. Aber ich glaube, irgendwann kommst du tatsächlich als Unternehmer irgendwie dahin. Sicherlich waren da natürlich externe Faktoren auch, haben eine Rolle gespielt. Also ich habe gemerkt, sagen wir mal, Kunden werden sehr viel selektiver, wen sie extern sozusagen mandatieren. Ich glaube, die Zeit davon, dass sozusagen Horden von Berater einfliegen und sozusagen den Laden temporär übernehmen, die werden erstmal auch nicht so wiederkommen. Ich beobachte eine fast schon auch so eine Gegenbewegung bei den Unternehmen. Unternehmen wollen mehr sozusagen die Eigenverantwortung haben, mehr die Flexibilität, mehr das selber zu ownen. Ich glaube, das ist der Grund auch für euren Erfolg.
Absolut.
Und ich glaube, das waren sozusagen, und dann natürlich Trends wie AI. So, ne? Das ist natürlich etwas, wo grundsätzlich die Frage nach einem beratungsbasierten, zeitbasierten Geschäftsmodell nochmal einfach klarer nochmal irgendwie hochkommt. So. Und dann ist es tatsächlich aber eine Journey. So. Und dann haben wir auch, und das war Anfang 2025, haben wir uns gefragt, okay, wo machen wir den größten Unterschied? Wo haben wir in der Vergangenheit, in all den Jahren sozusagen den größten messbaren Impact gehabt? Wo haben wir eine Nische, die vielleicht sagen wir mal so, nicht jeder anbieten kann oder in der die so nicht jeder besetzt. Also ganz konkret bei diesem Tech-Thema haben wir realisiert für uns, okay, es gibt im Grunde genommen, gibt es da eigentlich, wenn Unternehmen mit Partnern zusammenarbeiten, mit externen zusammenarbeiten, dann gibt es eigentlich nur zwei, sagen wir mal, Akteure. Das eine sind sozusagen dann häufig, man nennt sie dann System Integrators oder Consultants. die haben häufig eine tiefe technische Expertise.
Also Implementierungspartner.
Implementierungspartner, ja. Mhm. Haben häufig eine sehr große technische Expertise, mhm, aber haben nicht die Fähigkeit, sagen wir mal, sozusagen diese emotionale Human-Seite von so einer Veränderung zu antizipieren. Sie haben auch nicht nur die Fähigkeit, wie schafft man fast wie so eine Art Movement innerhalb, mhm, der Organisation.
Auch wenn sie die Pakete gerne natürlich
mitverkaufen. Auch wenn sie das, ne, natürlich mitverkaufen, mhm, aber das ist der Grund, warum wir häufig gerufen werden. Weil dann der, klar, Kunde irgendwann gemerkt, das ist dieses Generische, das ist das Septische. Und ich möchte ihm wirklich nicht zu nahe treten. Also sie machen einen tollen Job in ganz vielen Bereichen, aber es ist, glaube ich, ne, da sind wir bei dem,
absolut,
Thema, ist nicht ihr Kern. So. Mhm. Und das Zweite sind dann irgendwie, dann hast du dann irgendwelche Agenturen, die auch da reinkommen. Und aber die sprechen halt, die verstehen nicht die Technologie, die verstehen nicht die Komplexität einer solchen Veränderung.
Und die Sprache häufig ja schon.
Und die,
also,
Sprache.
Wirklich die Sprache.
Ganz,
worüber,
genau,
reden die da?
Ganz,
machen
genau,
die nichts,
ganz genau. Ah. Dann verstehen sie nichts und die können dann selten mit den Fachabteilungen zusammensitzen, mit dem IT-Leiter oder Finance-Leiter oder so und dann über das Problem reden. Und dann kommst du irgendwie als konsequent dann irgendwelche sinnlosen oberflächlichen Kampagnen, die eigentlich nur Zynismus sozusagen fördern. Und wir haben für uns realisiert, so hoppla, irgendwie, ich habe das ja auch, als ich in-house war in der Schweiz, habe ich das ja jahrelang in-house gemacht und wir haben gemerkt, so irgendwie haben wir da was in der Mitte. Wir sind auf der einen Seite, wir verstehen Unternehmen, wir verstehen die IT, aber gleichzeitig können wir es auch übersetzen und begreifbar machen und haben sozusagen diese Behavioral Science Linse da drin, wie man wirklich sozusagen die Organisation mitnimmt. Und ja, das war dann sozusagen, das hat eine Weile gedauert, bis man diese Klarheit hatte und das erforderte auch eine Menge Mut, tatsächlich, wie du gesagt hast, zu sagen, okay, das ist das, was wir jetzt machen, das ist unsere Nische und es fühlt sich aber, und ich kann dann nur jetzt auch sagen, jeder, der jetzt gerade hier zuhört und vor diesem Punkt steht, ich fühle mit ihm, und es ist, man hat irgendwie Angst davor, sozusagen durch diesen Fokus links und rechts alles wegzulassen. Mhm. Aber ich kann nur jedem bestätigen, diesen Weg dann zu gehen, ob es ein Unternehmen ist oder ob es ein sozusagen eine kleineren Startup ist, weil auf einmal, das hat für uns schon eine Menge verändert, weil nicht nur natürlich in der Kundenansprache, sondern auf einmal hast du wirklich, bist du dann wirklich sozusagen dann in einem Bereich, wo du einen echten Unterschied machen kannst, mhm, und in den Gesprächen, glaube ich, spürt man dann, das Gegenüber spürt ja, bist du ein tiefer Experte in diesem Thema oder bist du die zweite oder dritte Wahl und deswegen ist das gut, aber klar, es ist natürlich eine total, es erfordert schon natürlich den Mut und auch, wenn ich das hinzufügen darf, auch an einiges an Umlernen. Mhm. Also für uns waren das im Wesentlichen mal drei Felder, die eigentlich als Konsequenz sich für uns gravierend geändert haben. Erstmal das Thema, wirklich so diesen Mindset zu ändern. Mhm. Also wir beide kommen ja aus dem Beratungsbereich.
Wir konnten alles.
Erstens das. Ja. Und zweitens hast du sozusagen den Anspruch, ich muss in alles rein. Ich muss sozusagen, alles muss bespoke sein. Ja. Und je mehr ich sozusagen da wirklich übernehme, desto besser wird es. Und dann sozusagen so aus diesem Mindset rauszugehen und zu sagen, okay, nee, wie können wir eine Methodologie, wie können wir ein Framework schaffen, was auch ohne sozusagen immer mein 1:1 Involvement oder mir als Person nachhaltig funktioniert. Das ist etwas, was schwierig ist und wo man sich immer wieder dran erinnern darf.
Ja, weil man einfach ja so konditioniert vollkommen ist. Und es ist auch, also ist jetzt nicht so, als hätte sich für uns das Menschenbild geändert, aber es ist ein anderes Beratungsmenschenbild, wie ich einen Kunden sehe. Mhm. Nämlich nicht als konsumierendes Wesen, wo ich nur möglichst viele Stunden abrechne, sondern als intelligentes Wesen auf der anderen Seite, dem ich bestmöglich helfen kann, dass es selber das Problem löst. Genau. Und das macht einen Riesenunterschied.
Genau.
Da bin ich ganz bei dir.
Genau, genau, genau.
Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI jetzt was völlig Neues und heben nicht nur Strategie aufs nächste Level, sondern verwandeln sie nicht nur in messbare Ergebnisse, sondern in täglich bessere Entscheidungen in eurem Unternehmen. Nämlich unsere Strategic Decision Intelligence. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn mit unserer Strategy Frame AI könnt ihr Kontextdaten über den Wettbewerb, den Markt und euren internen Daten zusammenführen. Könnt ihr eure Strategie entwickeln und umsetzen und könnt eure Strategie in der Organisation aktivieren. Und darüber legen wir dann einen sogenannten Decision Layer mit unserem Partner von Gaia Logic. Und hier habt ihr dann eine reflektive KI, die über 42 Schritte im Entscheidungsprozess euch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, klickt gerne in den Shownotes auf www.strategicdecisionintelligence.ai. Werbung Ende.
Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das Zweite, und du hattest das am Anfang unseres Gesprächs auch mal einmal anklingen lassen, nämlich die Überführung von etwas, was du implizit 20 Jahre machst, was ja auch wahnsinnig viel, wenn du Strategie gemacht hast und du deine Kunden beraten hast, dann war das ja häufig, wenn du wahrscheinlich ehrlich bist, war es auch viel so Bauchgefühl. Du wusstest, irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Mhm. Und ich fand es wahnsinnig schwierig, sozusagen dieses implizite Wissen explizit zu machen und in ein Protokoll reinzubringen, in ein Framework reinzubringen.
Das hört doch nie auf.
Das hört nicht, ja, das auf. Hört nicht auf.
Weil alles kriegst du nie rein. Ne?
Genau, aber genau.
Ich glaube, du musst irgendwann mal anfangen.
Genau.
Und dann bist du bei 50%, so 60% und dann ist genau. Eine Annäherung vielleicht.
Genau.
Ne?
Genau. Und letztlich dann natürlich noch das große Learning, wie schaffst du es, wie gehst du, ne? Das ist selber unser Umgang mit Technologie. Also wie baust du ein Tool, was nicht nur sozusagen vollgepropft ist mit unterschiedlichen Funktionalitäten und Features, sondern etwas, was wirklich von unserer Usergruppe ganz einfach genutzt werden kann. Also da geht es um Interfaces und User Experience und das war für uns dann natürlich auch nochmal ein komplett neues Lernfeld.
Ja, also ich finde das sehr, sehr cool, dass du diesen Schritt gemacht hast. Ich habe das ja auch sozusagen von der Seitenlinie ein bisschen gesehen, auch wenn ich vielleicht mit einem anderen Thema dann schon ein bisschen vorgepasst hätte. Aber am Ende ist es ja ein Muster, ne? Also wirklich diese Entscheidung zu treffen. Ich sehe wirklich das Kundenproblem und ich will jetzt bei einem Kundenproblem der Beste werden. Und diese Meisterschaft, und ich erinnere mich immer noch, also ich habe früher immer gesagt, ich will ganz viele Themen spielen, sonst wird mir langweilig. Also habe ich das auch immer, ne? Deshalb, du weißt ja, Branding, Internal Change, Strategie, da war wahnsinnig viel dabei und wir konnten alles nicht schlecht. Wir waren ja schon gut bei allem, ne? Aber waren wir wirklich richtig exzellent bei dem Thema? Du kannst nicht exzellent sein, wenn du was nur zweimal in deinem Leben machst. Das funktioniert nicht so. Also musst du es öfter machen. Und bei mir war dieser eine Moment, ich habe so eine blöde Netflix-Serie geschaut. Nein, die war nicht blöd. Ich glaube, Takeshi Loves Sushi. Der Sushi-Meister, der in der Tokio U-Bahn diese, ich glaube, 8 Sitzplätze sind das, an der Theke hat und der ja nichts anderes macht und wo das ganze Team sich nur um dieses eine Sushi-Stück quasi dreht, das er abends perfekt serviert. Ich glaube, 3 Sterne.
Wahnsinn.
Hat der Laden. Und das war für mich so der Beweis, weil die wurden ja dann da so daily begleitet, kleiner Exkurs. Und du siehst plötzlich, wie so ein kleines Sushi-Thema in Anführungszeichen eine Riesenwelt in sich aufmacht. Und so war das bei mir beim Strategiethema und so ist es bei dir beim Change-Thema sowieso, aber dann beim Change-Thema für Tech
richtig
nochmal mehr. Richtig. Und du hast klarer die Zielgruppe, du hast klarer die Sprache, du hast eine bessere Ansprache und du tailorst wirklich dein Produkt und deine Lösung auf die ganz konkreten Bedürfnisse der Kunden. Und ich glaube, das macht am Ende des Tages dann wirklich den Unterschied. Und dann muss es auch nicht im ersten, das ist jetzt, glaube ich, eure erste Version, mit der ihr jetzt mal rausgekommen seid, muss die perfekt sein? Muss die 1 Million kosten und brauchst du externe Investoren?
Genau.
Die brauchst du nicht.
Nee, genau.
Die brauchst du nicht und dann kann man am Kunden, glaube ich, lernen. Und das ist so das Schöne. Vielleicht habt ihr da jetzt schon Kunden, die damit konkret unterwegs sind, die damit schon lernen, arbeiten, es anwenden oder seid ihr noch in so einem Piloting?
Genau, wir haben natürlich das Framework, haben wir über mehrere Kunden natürlich sozusagen perfektioniert und gefeintuned und natürlich auch sozusagen immer dann genau gutes Gespür bekommen, okay, wie viel, das ist ja auch immer so ein Tanz, ne? Wie viel kannst du dem Kunden zumuten, gerade wenn es nicht sozusagen, wenn es nicht der Home-Turf von den Leuten ist, ne? Also, es muss ja auch Spaß machen, es muss ja auch ein Gefühl geben, dass ich sozusagen, dass ich es managen kann, dass ich nicht überfordert bin damit. Mhm. Also wie balancierst du dieses selber machen versus wann gehst du rein, wann kreierst du dann sozusagen gemeinsame sozusagen Workshops? Also das haben wir wirklich in den vergangenen Jahren sehr, ja, würde ich sagen, perfektioniert. Und das ist, wenn du so mich fragst, ist das auch das Herz dieses Tools. Wir haben es reingegossen jetzt in eine Technologie und das ist auch gut.
Aber es ist der Prozess und das Framework.
Ja, genau.
Damit geht's los.
So ist das. So ist das. So. Und insofern kann man sagen, das Tool selber, die Technologie selber, haben wir jetzt tatsächlich letzte Woche gelauncht. Und aber die Methodologie selber ist proven and tested.
So, ja, ne? Ja, das ist, und das lässt sich ja auch total vergleichen. Also ich glaube auch, ne, wenn, und dann sind wir quasi ja auch beim IT-Projekt, die SAP-Einführung funktioniert, wenn die Prozesse passen. Ne? Also wenn du den Prozess richtig gut gebaut hast, wenn du den feingetunt hast, wenn du den schon 50 Mal durchlaufen hast, dann weißt du, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und natürlich triffst du damit 100%, nein, aber 90. Mhm. In 90% der Fällen ist das ausreichend. Und die paar Variationen, die dann kommen, ja, die kannst du dann noch mit einer Schleife dranhängen oder im Zweifel eine Beratung draus machen. Ne? Dann passt das schon. Und ich glaube, das in der Kombination Prozess first, Framework als zweites, um das dann zu befüllen, was es auch immer ist. Und das sei es Strategie, sei es Change im Tech-Umfeld, was auch immer. Und dann in die Technologie zu gehen und zu sagen, okay, was ist jetzt auch mal wirklich ein MVP, den wir auch wirklich mal bepreisen können.
Ganz genau.
Und das dem Kunden übergeben. Sind wir beim neuen Thema, steht gar nicht auf der Liste, aber war ja für mich dann auch so, wie komme ich jetzt von diesem, so ein Beratungsbudget X und ich habe mal, ne, am Ende haben wir das eigentlich immer gewürfelt, sind wir doch mal ehrlich, wie viel Zeit wir dafür brauchen und was kriegen wir da beim Kunden irgendwie durch, zu wie viel macht denn davon jetzt Software aus? Wie viel weniger kann ich sozusagen da jetzt auch anbieten? Also was waren da so deine Schritte, sich da so reinzufuchsen? Ist ja auch mal schwer, so ein Price-Tag überhaupt so zu finden.
Ist total so. Und ich denke, da sind wir auch noch nicht irgendwie am Ende. So.
Das hört auch nie auf, kann
ich
auch.
Das hört nicht auf. Ich glaube, was für uns einfach wichtig war, beim Thema Pricing, dass wir also einfach da auch glaubwürdig sind an der Stelle. Wenn wir glauben, dass auch sozusagen die besten Tech-Changes die sind, die irgendwie aus dem Projekt, aus dem Kunden heraus, aus dem Team heraus funktionieren. Also wenn uns das Thema Befähigung, Eigenverantwortung wichtig ist, dann würden wir uns total widersprechen, wenn das sich nicht auch widerspiegelt.
Absolut.
Sozusagen in unserem Ansatz, der sich auch letztlich auch im Pricing widerspiegelt, will damit sagen, dass wir in unserem Ansatz vom Change Playbook sehr modular denken. Das heißt, wir wollen dem Kunden sozusagen, der Kunde soll immer im Driving Seat sein, der soll irgendwie, für uns ist es wichtig, dass er sozusagen selbst eigenverantwortlich entscheiden kann, wie viel, sagen wir mal, Support brauchen wir und wann übernehmen wir dann wieder. Weil das ist auch total unabhängig. Wir haben so große unterschiedliche Maturity-Levels von den Kunden. Manche sind total erfahren, die sagen, okay, wir brauchen von dir sozusagen den Framework, wir brauchen ein bisschen Guidance, wir brauchen ein bisschen Führung und dann übernehmen wir sozusagen und manche brauchen mehr sozusagen den gesamten Prozess. Aber du musst dir das vorstellen, wir haben im Grunde genommen in unserem Change-Playbook, ist vergleichbar wie bei euch, wir haben mehrere Module. Also wir haben das Strategiemodul, wo es darum geht, okay, wie machen wir jetzt eigentlich eine Stakeholder-Engagement-Strategie, die wirklich auf unsere Kultur, auf unsere Zielgruppen, auf unsere, auf unseren Kontext wirklich passt. Und da kannst du kein Schema F machen, sondern da musst du das machen. So, das heißt, am Ende dieses Moduls kriegt der Kunde sozusagen einem in ganz einfacher Art und Weise, nicht in 50 oder 100 Slides, sondern in einfacher Art und Weise sozusagen da, ein Framework, mit dem er arbeiten kann.
Klares Delivery.
Ja, richtig, exakt. Und das ist für uns auch super wichtig gewesen, ne? Dass am Ende gibt es dieses Big Picture oder wie es du auch immer nennst, aber es muss etwas Anfassbares sein, ein klares Deliverable, auf was ich zuarbeite und wo der Kunde danach muss sagen, I take it from here. Super, ihr habt mir sozusagen jetzt das Leben leichter gemacht. Aber wir bieten ihm dann die Möglichkeit, okay, was wäre, lieber Kunde, jetzt hast du ja sozusagen komplett sozusagen deinen Fahrplan aufskizziert. Du weißt jetzt auch eine Menge von, in unserem Fall sind es eine Menge von Maßnahmen, die durchzuführen sind. Dafür braucht es natürlich Formate. Hier brauchst du eine Infografik, hier brauchst du sozusagen eine Visualisierung für deinen Prozess. Da brauchst du nochmal ein Erklärvideo etc. etc. Du kennst das noch aus deinem früheren Leben.
Ja, ja.
Das muss ja irgendwie auch produziert werden. Das heißt, da bieten wir sozusagen das zweite Modul, wo wir sagen können, du unterstützt durch Templates, unterstützt aber auch durch uns, unterstützen wir dann on demand, musst du dir vorstellen, wie so ein Shopping-Cart sozusagen dann den Kunden. Aber freie Wahl. Dann das dritte, das Thema Kaskadierung. Und dann sozusagen hat der Kunde auch die Möglichkeit, okay, ist das für dich ein Thema? Also brauchst du Hilfe dabei, sozusagen dieses Thema lokal in 80 Ländern on time, on brand, on message auszurollen? Dann haben wir dafür ein Technologiemodul, was es ermöglicht, sozusagen diesen Briefing und diesen Rollout-Prozess zu verbessern. Mhm. Wenn das ein Problem ist, dann helfen wir dir gerne, dann machen wir das, dann kannst du es auch ganz einfach sozusagen diesen Service dann nutzen. Mhm. Und das dritte ist dann sozusagen das Measurement-Modul,
okay.
So, ne? Wo man sagt, okay, ist es für dich ein Mehrwert, dass du die Möglichkeit hast, in so einem Dashboard in Realtime zu sagen, wie entwickelt sich das Stakeholder-Engagement, dass du intervenieren kannst. Und das ist wirklich ganz individuell abhängig. Manche Kunden sagen, nee, das brauchen wir dann wirklich nicht, weil wir haben vielleicht ein anderes Modell, wir nutzen vielleicht ein anderes Framework. Aber sozusagen, das ist für uns ganz wichtig, dass der Kunde sozusagen in unserer Journey sozusagen so lang machen kann, wie er das Gefühl hat, dass Wert entsteht, ohne dass er das Gefühl hat, in so einen End-to-End-Prozess reingedrückt zu werden, wo ich glaube, dass die Kunden eher allergisch reagieren heutzutage.
Jetzt verändert sich ja damit aber auch, wir haben eben drüber gesprochen, das Messaging, die Kundengruppe ist klarer und dann auch das Verkaufen, weil plötzlich hast du ja als Berater mein Produkt.
Ja.
Ist ja mal, also eigentlich geil, haben wir uns immer gewünscht in der Vergangenheit. Jetzt haben wir es beide sogar. Was verändert das sozusagen auch wieder auf eurer Seite im Prozess und wie ist die Reaktion beim Kunden? Weil heute wissen die ja vielleicht gar nicht, dass es das gibt.
Ja, also das ist natürlich, und da sind wir jetzt gerade drin, das ist natürlich ein Edukationsprozess, der jetzt auch irgendwie stattfinden muss. Ein Erklärprozess.
Und dafür auch Podcast als wichtiges
Element,
ne?
Ganz genau. Wir haben dazu jetzt den Podcast auch gemacht, weil wir wirklich auch da...
Packt man natürlich in die Shownotes.
Das ist ganz lieb, weil wir da einfach auch nochmal so ein Delta gesehen haben. Also immer wieder sind uns wirklich total engagierte IT-Leiter begegnet, die einen unglaublich für die Technologie brennen und die auch verstehen, also vollkommen verstehen, sie müssen die Organisation mitnehmen, aber da sozusagen im luftleeren Raum schwirren, weil dann fragen sie die IT, die Comms-Abteilung, ob sie unterstützen können. Die sagen, oh mein Gott, deswegen, ich muss mein Newsletter oder ich muss mein SharePoint, kann ich gerade machen, und den CEO-Blog. Und ich kann jetzt hier nicht den Fachbereich unterstützen. Mhm. Und da wollten wir ebenfalls auch den Podcast haben, dass man einfach umsonst wie so eine School of Stakeholder Engagement, dass man lernen kann. Also das heißt, Wir versuchen sozusagen über unterschiedliche Art und Weisen jetzt an unsere Zielgruppe ranzutreten mit Wert. Wir versuchen da einfach eigentlich eher, sagen wir mal, jetzt die Technologie nicht ins Zentrum der Argumentation zu stellen, denn letztlich hat der Kunde ein Problem, was gelöst werden muss. Und wenn Technologie dazu beitragen kann, dass das schneller passiert, kostengünstiger passiert, dann ist das fein. Aber es ist nicht die Center Stage.
Obwohl, ich sag mal, eure Zielgruppe jetzt ja eigentlich weniger ein Problem damit haben sollte, Technologie auch mal einzusetzen für ihre Lösung, ne?
Das stimmt.
Hoffentlich.
Genau. Ja, da gibt es schon genau eine Affinität. Ja.
Absolut. Jetzt sind wir schon am Ende. Ich glaube, wir haben schön irgendwie zum einen die Reise gezeichnet, zum anderen auch aufgezeigt, was das wirklich bringen kann, wenn man jetzt auch sagt, ne, also auch für den Kunden, auch in eurem Produkt mit so einer Spezifität und wie man da hinkommt. Also auch nochmal reflektieren, zuerst mal die Entscheidung für die Nische, für den Fokus zu setzen, den Prozess, das Framework und das in die Digitalität zu bringen, in Produkt, in Tool und das dann natürlich auch bepreisen und verproben beim Kunden. Aber jetzt drehen wir es nochmal um und jetzt kommen wir nochmal in deine Beraterrolle an die Stelle. Jetzt haben wir da draußen auch große, kleine Mittelständler und die haben alle ihre S/4HANA-Transformationen. Und da wissen wir alle, wenn dieses Wort fällt, dann erstarren alle nicht zur Salzsäule, sondern kriegen echt Pickel, weil das einfach, also ich habe es noch nie gesehen, dass es einfach mal nur richtig gut läuft.
Ja.
Wenn du jetzt einen strategischen Rat mitgeben kannst, so einen, was die morgen vielleicht anders machen sollen, dass das besser oder anders läuft, was wäre das?
Ich glaube, das ist die eine Empfehlung ist, zu realisieren, dass erfolgreiche Transformationen immer auf zwei Beinen stehen müssen, Tech-Transformationen, immer auf zwei Beinen. Das ist klar die technische Seite und die ist wichtig und die Prozesse gehören dazu. Aber das andere ist das Thema Tech-Adoption, also diese Seite, wie organisiere ich Akzeptanz? und Support. Denn letztlich kommt zurück auf das, was ich eingangs am Anfang des Podcasts gesagt habe. Das ist für mich der Erfolg, die kritische Erfolgsfaktor. Also das Ganze wirklich als Stream wirklich mitzudenken. Und bitte, die Empfehlung in dem Kontext ist, fangen Sie nicht kurz vor Go-Live an, das Thema mitzudenken. Und das ist jetzt nicht so, okay, bitte, ne, eine Selling-Geschichte.
Ja, absolut.
Aber das Problem ist, wenn du, und das ist der Unterschied zwischen gutem, sagen wir, strategischen Stakeholder Engagement und irgendwie so eine Hofberichtsentstattung, die häufig in solchen Projekten stattfindet. Das ist dann so ein Go-Live-Feuerwerk. Aber das hilft irgendwie eigentlich keinem so wirklich weiter. So. Aber wenn du es richtig machst, dann fängst du damit früh an und du belegst dir in allen Phasen deines Projektes, wo sind im Grunde genommen sozusagen die Kommunikations- und Reputationsrisiken in der Phase. Wie kannst du auch das richtige Erwartungsmanagement in der richtigen Phase erzeugen? Und dann hast du Zeit. Dann bist du nicht sozusagen, dann bist du nicht nachher der Getriebene. Mhm. Und es gibt so viele Beispiele dafür, ohne jetzt zu nerdy oder ins Detail einzutauchen. Aber wenn du diese Geschichten nicht in der richtigen Phase zum richtigen Zeitpunkt auch früh genug löst, dann sind das wie so Altlasten, die du das ganze Projekt über mitziehst. Mhm. Also wenn, blödes und einfaches Beispiel, wenn es am Anfang eines Projekts sozusagen die grundsätzliche Positionierung dieses Programms, wenn das nicht richtig ist, wenn es missverstanden wird als reine Tech-Migration, als IT-Migration und nicht als Business-Transformation oder als strategische Transformation, dann hat das Auswirkungen für den gesamten Prozessverlauf. Und zwar manifestiert sich das in, wie viel Support wird dir zur Verfügung gestellt von den Local Leaders, wie viel Ressourcen, wie viel Airtime bekommst du auch? Wir beide wissen das auch. Ein Unternehmen ist ein noisy place. Und du bestehst im Wettbewerb, auch im Wahrnehmungswettbewerb, mit all den anderen Initiativen. Und es ist im Grunde genommen eine Attention Competition, die auch da ist. Also das heißt, wenn du das da nicht richtig am Anfang nicht richtig auch positionierst, dann leidest du das ganze Programm darunter. Und so gibt es in so einem Projekt neuralgische Punkte, die, wenn du die nicht in dem Moment adressierst, die kriegst du nicht mehr aufgefangen. Und deswegen wäre meine Empfehlung an deinen IT-Leiter aus dem Mittelstand: Sehen Sie das als zweites wichtiges Standbein von einer erfolgreichen Transformation, weil nur dann ist auch sichergestellt, dass es nicht als wieder eine neue IT-Initiative sozusagen missverstanden wird, sondern wirklich als erfolgskritische Transformation fürs Geschäft.
Und dann auch hoffentlich gelingt fürs Unternehmen. Arne, vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke für das Teilen deiner Story, hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank, Christian, hat großen Spaß gemacht, Ben.
Danke.
Jetzt kommt Werbung. Ihr kennt unser Buch Hoffnung ist keine Strategie und hört auch gerne unseren Podcast. Dann haben wir jetzt was Neues für euch, nämlich das Strategie-Magazin. Hoffnung ist keine Strategie. Was erwartet euch in unserem neuen Magazin, das einmal im Quartal erscheint? Jeweils ein spezielles Fokusthema, wo wir wirklich in die Tiefe gehen. Das wird beim ersten Mal das Thema Strategic Decision Intelligence sein. Dann 2 bis 3 Case Studies, wo wir zeigen, wie Unternehmen mit der Strategy Frame AI einen wirklichen Unterschied machen. Und auch Expertenbeiträge, Interviews und auch hier und da der kleine Blick hinter die Kulissen von Strategy Frame AI. Von daher, wenn ihr das Magazin abonnieren wollt, meldet euch gerne bei uns auf www.hoffnungistkeinestrategie.de.
Werbung Ende.